Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wer oft die Lesart im Deutschlandfunk Kultur hört, der kennt Hans von Trotha vor allem als Kritiker. Eine große Leserschaft hat er inzwischen als Schriftsteller über Garten- und Lesekultur. Ein bildgewaltiger historischer Roman über einen berühmten Vorfahren, der wandert seit längerem über die Tische internationaler Filmproduzenten. Und auch beim neuen Roman von Hans von Trotha hat man sofort irgendwie einen Film im Kopf. Ein packendes Kammerspiel ist es jedenfalls geworden. Pollacks Arm, so der Romantitel. Hans von Trotha ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein Mann in einer Nacht des Jahres 1943 in einer prachtvollen römischen Wohnung. Es kommt ein Gast und dieser beschwört ihn, Frau und Kinder doch zu wecken. Ein Auto wartet, um ihn und die Familie in den Vatikan in Sicherheit zu bringen. Die eine Figur, die ist real, historisch, heißt Ludwig Pollack. Auf wen, Herr von Trotha, trifft denn dieser erfundene Besucher? Wer ist dieser Ludwig Pollack?
Ludwig Pollack ist 1868 als deutscher Jude in Prag geboren, studiert Archäologie, promoviert, will, sein Lebenstraum ist es, Professor zu werden. Und man macht ihm dann aber klar, dass er als Jude in K&K Österreich an der Universität keinerlei Chancen hat. Also wird er Händler. Er geht nach Rom und wird einer der wichtigsten Händler für Antiken. Und nicht nur das, er wird selbst auch ein bedeutender Sammler. Und vor allem schreibt er für die ganzen ganz großen Sammler die Kataloge und wird ein international anerkannter Fachmann. Also Wilhelm Bode in Berlin oder die Dresdner Sammlung oder Liebighaus in Frankfurt. Alle kaufen sie bei ihm, lassen sich von ihm beraten. Und er ist einer, der unglaublich viel findet, weil er unglaublich gut sieht und etabliert sich als ein großer sammelnder Händler in Rom und schafft es sozusagen ganz nach oben.
Und warum ist er jetzt in Gefahr?
Mit dem Ersten Weltkrieg, da muss er als Deutscher Italien verlassen, gerät diese Biografie in eine dramatische Schieflage. Er wird immer mehr seines Jüdischseins bewusst gemacht. Er wird immer mehr an den Rand gedrängt. Er bekommt die ihm zustehenden Rollen nicht mehr zugestanden. Und im Jahr im Oktober 1943 gab es eine berüchtigte Razzia von der SS organisiert, in der schließlich und endlich, nachdem lange sowohl der Papst als auch die römischen Bürger ihre Hände über sie gehalten hatten, die Juden zusammengetrieben, gesammelt und deportiert werden sollten. Die Liste der zu Deportierenden kursiert vorher. Und so, und das ist nicht erfunden, sondern tatsächlich so, am Vorabend dieser Deportation waren zwei Herren, von denen weiß man auch, wer sie sind, bei Pollack und haben ihn tatsächlich gewarnt und wollten ihn retten, in den Vatikan bringen. Das ist die Konstellation.
Das ist die historische Konstellation und dieser Ludwig Pollack erzählt nun in ihrem Roman von seinem Leben, seiner Karriere, seinem Werk und da kommt eben ja dieser Arm ins Spiel. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, dieser Arm hat ihn sozusagen in die Geschichte gerettet. Der heißt tatsächlich, den gibt es wirklich, er heißt der Pollacksche Arm. Ich habe das ja schon angedeutet, dass er diese unglaubliche Gabe hatte, gut zu sehen. Also der Antikendirektor der Vatikanischen Museen, Arnold Nesselrath, hat ihn mal einen Virtuosen des Sehens genannt, was ich ein sehr schönes Bild finde. Und an einem Sonntag des Jahres 1903 auf einem Spaziergang findet er bei einem Marmorhändler ein Stück Marmorbruch und erkennt sofort, das ist der richtige Arm der berühmten Laocoon-Skulpturengruppe. Im Belvedere, im Vatikan, steht der Laocoon, haben die meisten wahrscheinlich vor Augen. Ein athletischer Mann und seine beiden Söhne werden von zwei Schlangen getötet. Als diese Skulptur 1506 gefunden wurde, waren alle drei rechten Arme abgebrochen und wurden in der Renaissance ersetzt durch die größten Künstler. Und der Arm des Laocoon war weit ausgestreckt, hielt also den Schlangenkopf im Todeskampf weit von sich entfernt. Und dieses Stück Arm, das Laocoon da jetzt findet, ist das Gegenteil, das ist nämlich angewinkelt und verändert die ganze Konstellation und womöglich auch die Bedeutung dieser Skulpturengruppe. Und er behält es ein Jahr lang bei sich im Schlafzimmer, diesen Fund, und trägt ihn dann, hat er zumindest behauptet, quer durch die Stadt in den Vatikan auf der Schulter und verändert somit im Grunde genommen diese Skulptur und den ganzen Mythos, der dahinter steckt.
Das ist natürlich das Stichwort, der Mythos. Also diese Laokoon-Gruppe, die hat einen immensen Bedeutungs- und Kulturraum angenommen für den ganzen Klassizismus, also Goethe, Winckelmann. Wie sind Sie denn, Hans von Trotha, selbst auf dies alles aufmerksam geworden? Erst auf den Arm oder dann auf den Finder?
Tatsächlich auf beide gleichzeitig. Ich bin kein Kunsthistoriker, sondern Literaturwissenschaftler und Leser. Und ich bin in einem Roman drauf gestoßen, in dem wunderbaren Roman Sepia von Helga Schütz, 2012 erschienen. Das ist ein semi-autobiografischer Roman und da lässt sie eine Freundin 1961 aus der DDR nach Rom gehen und die stößt da auf beide gleichzeitig, nämlich auf die Figur Ludwig Pollack, aber auch auf sein Schicksal und auf diesen Arm und berichtet ihr auf Postkarten immer aus Rom. Und seit ich das gelesen hatte, hat diese Geschichte mich nicht mehr verlassen. Es ist, hat immer weiter in mir gearbeitet, insbesondere, weil sich diese verschiedenen Zeit- und Bedeutungsschichten da treffen. Also das Auffinden dieser Figur, um die sie da in der Renaissance rumgetanzt sind, wie ums goldene Kalb. Dann eben die Bedeutung, die es für Winckelmann, Lessing, Goethe, Schiller bekommen hat. Der große Streit, was kann bildende Kunst, was kann Literatur, edle Einfalt, stille Größe. Das ist alles Laokoon. Dann aber eben auch diese Sammler- und Künstlerwelt um 1900 in Rom und dann dieses Schicksal von 1943, das ist ja die ganze Hochhut-Stellvertreter-Problematik, die da auch noch reinkommt, dass das alles in diesem einen Leben zusammenkommt, das hat mich immer unglaublich fasziniert und dachte, irgendwann muss ich dem nochmal nachgehen.
Sie inszenieren das jetzt, wie gesagt, als eine Art Kammerspiel. Also es kommt nur noch eine dritte Person hinzu, ein Monsignore des Vatikans, dem jener deutscher Besucher dann das Drama dieser Nacht erzählt. Wie sind Sie selbst auf diese Konstellation gekommen? Wie haben Sie sich das vorgestellt?
Es gab von vornherein zwei Möglichkeiten. Entweder den großen 800-seitigen historischen Roman, da kommt ja, ich meine, er fährt nach Konstantinopel, er ist das Prag 1880, also es wäre alle theoretisch auch möglich gewesen. Aber mir ist dann immer klarer geworden, dass, was mich am allermeisten fasziniert hat, beschäftigt hat und auch bedrückt hat, war diese Engführung auf diesen einen letzten Tag und diese Entscheidung, die er da trifft. Und die wäre völlig untergegangen, hätte man sie in diesen, also diese Bilder waren die ganze Zeit da, aber die Bilder waren eben in ihm da. Und ich habe dann sehr viel, es gibt gar nicht so viel über ihn, aber es gibt viel von ihm. Es gibt seine Tagebücher, es gibt sehr viele Briefe, ich war in Archiven. Und am Anfang habe ich vor allem ihn selber sprechen lassen, weil ich auch Schwierigkeiten hatte, so jemanden in dieser Situation ihm irgendwelche Sachen in den Mund zu legen. Es hat sehr lange gedauert. Und die Konstellation war für mich auch eine Konstruktion, die es mir erlaubt hat, ihn selber reden zu lassen, ihn ich sagen zu lassen, aber auch über ihn reden zu lassen und eine Spannung zu erzeugen. Das war die meiste Arbeit, aber anders hätte ich das nicht machen können.
Man als Leser bibbert man förmlich mit. Jetzt geh doch die Kinder wecken, steig in dieses verdammte Auto. Also der Besucher versucht es auch immer wieder zu sagen, Herr Pollack, wir müssen jetzt los. Warum geht denn Ludwig Pollack nicht?
Also die Kinder sind nicht mehr Kinder, die sind beide Anfang 40. Die eine Tochter ist gerade gestorben. Die Frau hat schwer Zucker und es gibt kein Insulin für Juden. Er selber ist auch krank. Also das wäre die eher spontane Reaktion, dass die einfach gar nicht mehr die Kraft hatten, gerettet zu werden. Aber es ist komplexer. Wenn man seine Texte liest und wenn man sich rein denkt in die Figur und in dieses Leben, dann gibt es verschiedene Gründe, warum man nicht mitgegangen ist. Ich will die nicht alle erzählen, weil das ja Teil der Erzählung ist. Aber vielleicht drei Hinweise. Das eine ist ja das Alter und die Krankheit. Aber das zweite ist, viele bedeutende, kultivierte Juden und Jüdinnen haben gesagt, ja, es werden zwar Juden abgeholt, aber mich nicht. Einen Pollack holen die nicht. Die brauchen mich noch. Und es gab tatsächlich Indizien im Rom dieser Zeit, die ihn das haben können, glauben lassen. Und dann ist noch etwas, was mich sehr berührt hat. Ich habe das ja schon angedeutet, ab dem Ersten Weltkrieg wurde er immer weiter in die jüdische Ecke gedrängt sozusagen. Und das hat tiefe, tiefe Spuren hinterlassen. Am Schluss, er hat nur noch jüdische Autoren gelesen, er hat sich nur noch damit beschäftigt. Und dann stellt er eben auch die Frage, warum werde ich gerettet und die anderen nicht? Also es ist eine sehr komplexe Lage. Wir wissen es nicht, warum er nicht mitgegangen ist. Wir wissen nur, dass er nicht mitgegangen ist.
Was weiß man denn über sein Schicksal und das seiner Familie?
Man weiß, um wie viel Uhr der Zug abgefahren ist. Man weiß, dass er drei Tage im Internierungslager war und der Zug dann seinen Weg Richtung Auschwitz genommen hat und man weiß, dass Josef Mengele selber an der Rampe stand. Ich selber kann mir kaum vorstellen, dass die vier die Fahrt überlebt haben. Es gibt Gerüchte, daran sieht man auch, welche Rolle er gespielt hat. Es gibt Gerüchte, dass es noch Versuche gegeben hat, ihn aus dem Internierungslager zu retten. Sogar gibt es ein Gerücht, das ich aber nicht glaube, dass man sogar den Zug noch mal gestoppt hat. Deswegen, was es aber gibt und was mich sehr berührt hat, ist ein Brief des Direktors der Vatikanischen Museen, den der geschrieben hat, als der Zug fast schon in Auschwitz angekommen war, wo er sagt, dieser Mann ist so bedeutend für die römische Kultur und für uns und hat diesen Arm gefunden und noch andere Sachen. Also man möge ihn doch bitte freilassen. Das zeigt, dass die Menschen wirklich nicht die geringste Ahnung hatten, mit wem sie es da zu tun hatten.
Sie, jedenfalls Hans von Trotha, bringen uns diesen verdienten Mann wieder ins Gedächtnis hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön für dieses Gespräch. Und seinen Roman, Ihr Roman, Hans von Trothas Roman Pollacks Arm, ist im Wagenbach Verlag veröffentlicht. 144 Seiten, kosten 18 Euro.